Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Dann starten wir diesen Podcast mal mit einer alltäglichen Frage. Wie geht's dir denn?
Ja, ich muss atmen. Es klingt vielleicht nach ganz normal, aber ich habe so das Gefühl, ich muss wirklich kontrolliert atmen, damit ich mich nicht so ärgere und mich nicht so aufrege. Denn wir müssen heute über ein Thema reden, über das wir schon öfter geredet haben, was ich gerne ausgrenzen würde. Aber das macht unsere Gesellschaft schon. Deshalb habe ich das Bedürfnis, dass ich darüber rede und das dann auch immer wieder tue, damit die Aufmerksamkeit darauf bleibt. Und es geht um die Impfstoffe, um die mRNA-Impfstoffe.
Die ja tatsächlich mittlerweile auch für alles Mögliche immer wieder in der Werbung auftauchen. Mir fällt es ganz massiv auf Videoplattformen auf, wo ich immer wieder aufgefordert werde, ab einem gewissen Alter irgendeine Impfkampagne mitzumachen.
Ja, und tatsächlich ist es jetzt so, also dass der Impfstoff für RSV-Viren, der mRNA-basierte Impfstoff für RSV-Viren zugelassen wurde. Und heute habe ich die Info gekriegt, dass es von Moderna einen Impfstoff gibt, der mRNA-basiert ist und sich gegen Rotaviren richtet. Das sind eigentlich beides Erkrankungen, die hauptsächlich im frühen Kindesalter richtig Schwierigkeiten machen können, weshalb ich das ganze Thema auch super dramatisch finde. Wir haben so viel Ärger mit diesen mRNA-Impfstoffen in der Praxis. Auch wenn die Leute vor 2, 3 Jahren mittlerweile schon geimpft wurden, haben wir immer noch das Thema, und zwar jeden Tag, andauernd. Es ist so nervig und ich kann nur davor warnen, diese mRNA-Stoffe jetzt auch noch den Kindern zu spritzen, obwohl wir noch nicht wirklich wissen, was wir da tun. Also das macht mir gerade richtig Sorgen und Bauchweh.
Das, was ich momentan sehe an Impfkampagnen, richtet sich hauptsächlich an ältere Menschen. Also jetzt Kampagnen für Kinder, was ja vielleicht mal ein Zeichen für ein bisschen Skrupel vielleicht bedeutet, habe ich nicht gesehen auf den Medien. Du hast jetzt gerade gesagt, also Rota war jetzt als Beispiel, ja, das ist, wenn ich damit als Kind in Berührung gekommen bin, dann habe ich da eine Immunität fürs Leben oder einen Abwehrschutz fürs Leben?
Bei beiden Krankheiten nicht. Und das ist eigentlich auch das finanziell Interessante an diesen Impfstoffen, dass du quasi im Körper Antikörper herstellst für 3 bis 6 Monate oder so und dann ist der ganze Schutz in Anführungszeichen vorbei, wobei wir Antikörper, die wir im Körper haben, auch nicht als Schutz sehen können für solche Erkrankungen, denn da müssten wir eigentlich uns an die Schleimhäute richten. Und also das ganze Konzept ist total weird eigentlich, ja. Und wenn Kinder also mit Rotaviren Kontakt haben, kann es passieren, dass sie Durchfall kriegen. Und der kann so stark werden, dass sie Infusionen brauchen. Ich persönlich muss sagen, ich möchte lieber mein Kind im Krankenhaus haben und dem Infusionen geben als diesen Rotavirus-Impfstoff. Zumal wir wissen, dass die konventionellen Rotavirus-Impfstoffe so ein bisschen die Neigung haben, dass es zu einer Darmverdrehung kommt, also zu einer Ausstülpung im Darm. Und das muss dann operiert werden. Und das haben wir tatsächlich auch in der Praxis schon erlebt. Nicht nur ich, sondern andere Kollegen auch, dass die Kinder gegen Rota geimpft wurden und dann innerhalb von 2, 3 Wochen auf einmal ins Krankenhaus mussten, weil sie Darmprobleme kriegten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein Impfstoff, das kann ich nicht nachvollziehen, dass es den überhaupt gibt, weil selbst wenn die Kinder mal Rotaviren haben, kann man im Zweifelsfall infundieren und das war's. Also die brauchen halt nur ihre Flüssigkeit. Ja, eigentlich sollten wir die ja haben. Gut, wir haben im Moment ein Problem, dass wir keinen NaCl mehr kriegen. Oder man nimmt Ringerlösung, die kriegt man schon eher noch im Moment. Also das ist so eine dem Blut etwas ähnlichere Lösung, die man da nehmen kann, um was zu infundieren. Und dann noch Elektrolyte dazu. Aber ich denke, Infusionsmaterialien sollten zur Verfügung stehen im Krankenhaus. Ja, aber da ist man heutzutage eben nicht mehr ganz sicher. Das ist echt auch eine komische Sache eigentlich, ja.
Wir kommen hier wieder, ich glaube, wir hatten das auch schon vor ganz, ganz, ganz vielen Folgen in diesem Podcast, dieses System, was halt auch hinter Impfungen steht. Es ist ja meistens, wenn eine Erkrankung kommt, gerade auch in Kindertagen, dass es dann einfach auch mal so ein bisschen Zeit braucht, die Eltern vielleicht aufwenden müssen. Und ich glaube, wir sollten da auch wieder hinkommen, dass, ja, manchmal ist es halt wertvoller, ein bisschen Zeit zu investieren und nicht versuchen, alles zu unterdrücken und wegzumachen.
Ja, und man muss es mal so sehen, die meisten Kinder, selbst wenn sie Rotaviren haben, müssen ja nun nicht dauernd ins Krankenhaus, ja. Also ich habe noch kein einziges Kind in meiner Karriere in der Praxis gehabt, das ins Krankenhaus musste wegen Durchfällen. Kein einziges. Also ich meine, wenn das jetzt wirklich dauernd der Fall wäre, dann würde mich das auch mal erwischen. Ich bin zwar keine Kinderärztin. Die Kinderärzte werden sicher sagen, oh ja, das kommt ganz oft vor. Aber naja, weiß ich auch nicht, wie ich das dann einzuschätzen habe.
Ich komme jetzt so als Medienmensch da auch nochmal rein. Und wir haben ja eine Situation, wenn etwas massiv beworben wird, ja, dann wird ein künstlicher Bedarf geschaffen. Das heißt, es gibt diesen Bedarf eigentlich nicht.
Ja, kann sein. Es gab ja mal eine Zeit lang den Bedarf, gerade wenn wir die RSV-Viren ansehen, da gab es ja eine Zeit lang diese massive Welle von RSV-Erkrankungen, nachdem die Kinder eben so lange keinen Kontakt hatten mit anderen Kindern und sich nicht anstecken konnten und dann auf einmal damit konfrontiert wurden und dann quasi überreagiert haben, ja. Also RSV ist eine respiratorisches Syncytialvirus, heißt das, das ist eine Atemwegserkrankung, von der die Kinder dann eben wirklich so starke Probleme kriegen können, gerade ganz kleine Kinder, dass sie nicht mehr gut Luft bekommen. Interessant an der Sache ist übrigens, dass die RSV-Viren was zu tun haben mit den Masern. Seit wir gegen Masern impfen, gibt es nicht mehr diese Kreuzreaktivität gegen RSV-Viren. Also wenn du als Kind noch Kontakt haben konntest zu Masern, konntest du auch noch einen Schutz gegen RSV-Viren entwickeln. Aber das geht heutzutage nicht mehr. Also insofern schaffen wir quasi einen Bedarf durch die Impfung gegen Masern, dass es zu mehr RSV-Erkrankungen kommt.
Und vielleicht schließen wir es auch noch an, das ist vielleicht auch ein Thema. Normalerweise ist jede medizinische Behandlung Bedarf eines Gespräches. Und deswegen tue ich mich auch immer noch so schwer, wenn es immer so allgemeine Empfehlungen gibt, die rausgehauen werden. Weil letztendlich ist jeder anders.
Ja, besonders wenn es Werbung gibt. Also das finde ich ganz dramatisch, das finde ich ganz schwierig. Die Firmen dürfen ja eigentlich keine Werbung machen. Machen sie dann ja auch nicht, sie machen es ja so geschickt, das kannst du aber als Medienmensch eigentlich viel besser sagen. Ach, sag du doch mal, wie machen die das denn?
Naja, es wird generell für eine Impfung geworben zu einem bestimmten Thema, sei es hier ein Impfschutz gegen Gürtelrose. Und am Schluss steht dann eine Initiative von XY und das ist der Konzern, der den Impfstoff herstellt.
Ja. Das ist dann der Trick, ja. Es hat schon seine Gründe, warum man eigentlich für Impfstoffe nicht werben sollte, ne? Also das finde ich dramatisch, aber ich finde, und das möchte ich gerade nochmal betonen, ich finde es viel dramatischer, dass tatsächlich jetzt diese mRNA-Impfstoffe kommen, von denen wir wirklich noch nicht wissen, was wir mit denen tun. Also wir kriegen immer mehr Studien, wir kapieren immer besser, was da passiert. Aber wenn wir nicht darüber reden, dass DNS-Plasmide verwendet wurden zur Herstellung von den Covid-mRNA-Impfstoffen, die dann eben in den Impfstoffen drinnen waren und die dann auch verspritzt wurden, diese Plasmide, das sind Ringe, DNS-Ringe, auf denen die Information quasi für Spike-Protein drauf liegt, also die Information für die mRNA. Diese Ringe hat man verwendet in der Produktion mit den Bakterien, das wurde ja durch Bakterien produziert. Und dann hat man danach versucht, die DNS, diese DNS-Ringe, wieder zu schreddern mit einer DNase, also mit einem Enzym, das DNS schreddert. Und das hat aber nicht funktioniert. Man konnte also nachweisen, dass die DNS in den Impfstoffen drin waren. Das haben mehrere Labore gezeigt. Es wird aber nicht so nachgeforscht und geklärt, dass es offizielle Kenntnis wird. Ja, also es wird man weigert sich, dem wirklich nachzugehen. Und jetzt gibt es einen aktuellen Fall, dass ein Arzt, der sich schon seit Jahren oder Jahrzehnten befasst mit DNS und Genen und so weiter, der hat ein eigenes Labor, dass der in einem Rektumkarzinom, also in einem Darmkrebs, der nach ein Jahr nach Impfung gegen Covid aufgetreten ist, hat er diesen Darmkrebs untersucht und da hat er festgestellt, dass es diese DNS in diesen Zellen gab und zwar in größerer Menge, als es sie im Impfstoff gab. Und das legt die Vermutung nahe, dass der sich vermehrt hat im Menschen. Und das sind doch Erkenntnisse, die kann man jetzt leider auch einfach nicht einfach googeln, diese Erkenntnisse. Das ist ja auch schon wieder so ein Phänomen unserer Zeit. Du kannst dem nicht nachgehen als Laie. Du musst in einer Bubble drin sein, wo du das dann von jemandem erfährst. Das ist so intransparent alles, das ist so ärgerlich und ich finde es einfach wichtig, dass wir jetzt in unserer Zeit darauf achten und auch nach vorne gehen in irgendeiner Form, dass wir erwarten, dass sich darum gekümmert wird. Und da muss ich leider jetzt auch politisch werden, diese Verweigerung der Covid-Zeitaufarbeitung, die macht das Ganze natürlich nochmal viel schlimmer. Ja, wir können nicht darüber reden, was da falsch gelaufen ist. Wir können nicht darüber reden, wie man mit diesen Impfstoffen, wenn man damit überhaupt vernünftig umgehen kann, wie man mit denen vernünftig umgehen kann, weil wir ja noch nicht mal die Fehler sehen, angucken können, die passiert sind.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, normalerweise Medikamentenzulassung von ersten Tests, Versuchen, das war 5 bis 10 Jahre, ne? Das habe ich so richtig im Kopf.
Davon, oder? Geht man eigentlich aus, ja, dass man dem so viel Zeit gibt.
Und das heißt, wenn wir jetzt hier etwas haben, was im Zeitraum 2020, 2021 zum ersten Mal industriell in Massenproduktion gefertigt wurde, bin ich ja heute, wir nehmen im Jahre 2024 auf, ja immer noch nicht in diesem Zeitraum.
Ja, ja, exakt. Und wir sehen einfach, und das bin nicht nur ich sehe Probleme mit den Impfstoffen, also ich messe ja diese Antikörper gegen Spike-Proteine, von denen dann auch Ärzte behaupten, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, dass die Leute ja einen tollen Schutz hätten gegen Covid. Das wäre ja super. Sie haben ja noch so einen hohen Antikörpertiter. Das ist ja fantastisch. Die haben aber das Prinzip nicht verstanden oder sich darüber keine Gedanken gemacht. Bei den alten Impfstoffen war das super, wenn man einen hohen Titer hatte. Also zum Beispiel Tetanus. Da messe ich gerne den Titer. Das ist ja eine Erkrankung, die nicht über die Schleimhäute kommt, sondern die direkt übers Blut, übers Gefäßsystem kommt, also oder über Wunden. So, aber bei Tetanus messe ich noch die Antikörper und die halten tatsächlich ewig und das ist ein gutes Zeichen. Da hat man nämlich dann ein Zeichen für einen Schutz gegen Tetanus. Also dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass man Tetanus kriegt. Also bei Covid hatten wir ja das Problem, dass man geimpft hat sozusagen. Dann hat der Körper Antikörper gebildet. Die sind aber nach 3 bis 6 Monaten wieder verschwunden. Und das war damals das Problem. Denn wenn du keine Antikörper mehr hast, geht man davon aus, dass man auch keinen Schutz mehr hat. Was bei Covid nicht stimmt, weil wir nicht an den Oberflächenstrukturen impfen, sondern im Blut direkt diese Antikörper bilden. Da ist ja die Infektion schon passiert, ja. Gut, auf jeden Fall hat man dann gesagt, man muss halt alle 6 Monate impfen oder alle, also viel häufiger, ja, damit man dann wirklich einen Schutz kriegt. Das baut sich aber nicht auf, sondern diese Antikörper bauen sich normalerweise nach 3 bis 6 Monaten wieder ab. Die sind also wieder weg. Und heute beobachtet man, dass die Leute 3 Jahre nach der Impfung immer noch unendlich viele Antikörper haben, also in so einem hohen Maß, dass es unsere Normbereiche sprengt. Über 2080 Bau. Sie haben aber kein Covid gehabt häufig, ja. Also ich kann da noch andere Antikörper messen, die heißen Nukleokapsid-Antikörper. Wenn die nicht da sind, weiß ich, diese Antikörper, die kommen von der Impfung. Oder zumindest ist es sehr wahrscheinlich, denn das wird ja alles nicht wirklich nachhaltig erforscht. Das ist ja auch noch so ein Problem. Wir arbeiten da ja auch in einem Graubereich. Wenn jetzt Ärzte kommen und sagen, toll, sie haben ja immer noch einen Schutz, dann ist es einfach nicht richtig, denn diese Spike-Protein-Antikörperbildung muss getriggert werden von irgendwelchen Spike-Proteinen. Die müssen irgendwo sein im Körper. Entweder müssen sie da sein, weil jemand Covid hatte, das haben wir ausgeschlossen, oder sie müssen da sein, weil die Impfung immer noch in irgendeiner Form Nachwirkungen hat, Auswirkungen hat. Und da passt natürlich diese DNS-Replikation von diesem Tumorpatienten auch voll ins Bild, ja. Das würde das erklären, unter anderem. Es gibt noch verschiedene Erklärungsansätze.
Das Schlimme an diesem Podcast ist, dass wir hier spekulieren, ja, Nichtwissen haben und man irgendwelche Schlüsse aus der Beobachtung machen muss, weil tatsächlich nicht geforscht und nicht aufgearbeitet wird.
Ja, es interessiert niemanden und es interessiert noch nicht mal unsere Politiker, weil die ja dafür verantwortlich sind. Die haben ja alle nach dieser Impfung geschrien und gesagt, wer sich nicht impfen lässt, der muss am besten nicht mehr Lebensmittel kaufen können oder so. Also das war ja schon drastisch, ja. Und natürlich wollen die jetzt nicht verantwortlich dafür sein, dass sie da was gespritzt haben, was Nachwirkungen hat und was Probleme macht. Übrigens die Probleme, die die Patienten dann haben, die kommen nicht durch die Antikörper, sondern durch diese Spike-Protein-Antikörper, sondern die Spike-Proteine selbst machen Entzündungen im Körper. Das habe ich eben noch gar nicht erwähnt, das ist mir aber wichtig. Wenn wir Spike-Proteine im Körper haben, kommt es zu Entzündungen in allen möglichen Bereichen. Und es kommt zu Durchblutungsstörungen. Also viele Leute haben zum Beispiel neurologische Symptome. Das war mir früher auch gar nicht so klar, woher die kommen. Aber die kommen wahrscheinlich daher, dass die kleinsten Gefäße, die die Nerven versorgen, einfach verstopft sind, weil die Spike-Proteine da Entzündungen machen beziehungsweise für Mini-Thrombosen sorgen. Und dann werden die Nerven nicht mehr versorgt mit Gefäßen, mit Blut. Und dann kriegst du da Beschwerden. Also das nur mal als Beispiel. Also das ist zieht leider einen großen Rattenschwanz nach sich. Dafür ist der Podcast auch viel zu klein, als dass wir das jetzt in aller Ausführlichkeit betrachten könnten.
Naja, man kann ja eigentlich tatsächlich, wir fangen an, darüber zu reden und da, wir haben das Problem, du hast gerade gesagt, die Politik ist nicht daran interessiert und wir haben ja noch die ungute Situation, dass in der Covid-Zeit halt auch viele Medien sich rausgelehnt haben und das Ganze verstärkt haben und beteiligt sind. Umso schwieriger auch dort die Aufarbeitung, dass man vielleicht bei der einen oder anderen Einordnung einfach falsch lag.
Exakt, exakt. Und diese Aufarbeitung ist einfach immens wichtig. Also abgesehen jetzt schon mal von den ganzen sozialen Geschichten, die es gab, Kinder, die nicht in die Schule gehen konnten und so weiter, das ist auch super wichtig. Aber für mich als Medizinerin ist es einfach wichtig, jetzt erstmal zu checken, was haben denn diese Impfungen eigentlich gemacht? Welche Probleme haben sie mitgebracht? Und bitte, bitte nicht jetzt neue Impfstoffe auf den Markt werfen, die uns das Leben noch mal schwerer machen. Also ich bin mir sowieso im Klaren darüber, dass ich bis an mein Lebensende mit diesen Covid-Impfstoffen zu tun haben werde. Das hat sich für mich jetzt rauskristallisiert. Aber wenn da jetzt noch andere Impfstoffe dazukommen, die auch wieder auf dieser Basis fungieren, dann habe ich ja irgendwann nur noch damit zu tun. Also ich habe wirklich auch Sorge, dass ich meine Patienten teilweise dann gar nicht mehr richtig behandeln kann, weil ich immer diese Blockade durch oder diese Problematik der Impfthematik da drauf liegen habe, ja, als ein schwerwiegendes Problem, was ich nicht einfach wegkriegen kann, weil wenn diese mRNA mal drin ist, ist sie drin.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.